Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer auf fast 2500 angestiegen. Fast genauso viele sind verletzt. Die Lage vor Ort ist wirklich schwierig. Das liegt daran, dass man an die Gebiete, wo man Leuten helfen will, einfach sehr, sehr schwer rankommt. Und das gilt selbst, wenn Häuser auf den ersten Blick eigentlich noch ganz okay aussehen.
Da sieht man Häuser, manche, und das ist das Gefährliche, sehen aus, als ob sie vielleicht noch intakt sind. Da sieht man vielleicht auch keinen großen Riss. Aber hier haben die Verantwortlichen gesagt, das ist super gefährlich. Es sind so viele Häuser einfach noch am Ende kollabiert.
Das sagt unsere Korrespondentin Dunja Sadaki. Mehr über die Lage in Marokko hört ihr jetzt im Podcast. Und natürlich feiern wir auch den Basketball. Es ist natürlich ein absoluter Hype. Deutschland ist Weltmeister geworden und das zum allerersten Mal. Und was das jetzt macht in Deutschland, darüber sprechen wir gleich. Außerdem natürlich über das, was euch wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit beschäftigt, nämlich diese krassen Temperaturen. Vielleicht schwitzt ihr euch auch gerade einen ab oder habt euch heute und die letzten Tage einen abgeschwitzt. Woran das liegt, dass es gerade so super heiß ist und ob jetzt wirklich der Herbst vor der Tür steht, das und mehr hört ihr im Update-Podcast am 11. September. Auf geht's!
Deutschlandfunk Nova.
Fast 72 Stunden ist es jetzt her, dass in Marokko die Erde mit einer Stärke von 6,8 gebebt hat. Hunderttausende Menschen sind von den Folgen betroffen und fast 2500 sind laut offiziellen Zahlen dabei gestorben. Und 72 Stunden später, das weiß man, sinkt die Wahrscheinlichkeit, Menschen noch lebend aus den Trümmern bergen zu können, wirklich rapide ab. Trotzdem kommt die internationale Hilfe irgendwie nur schwer in Gang. Deutsche Hilfsorganisationen zum Beispiel warten eigentlich nur noch auf das Go.
Das THW hält sich weiter einsatzbereit. Das heißt, wir sind jederzeit bereit zu helfen, auch jetzt sozusagen über die erste Bergungsphase hinaus, wenn es dann zum Beispiel um Trinkwasseraufbereitung geht. Auch damit könnte das THW helfen. Und es hat zwei THW-Kollegen an die Botschaft in Rabat entsandt, sogenannte Fachberater, die dort beraten können, wo die deutsche Hilfe am besten zum Einsatz kommen kann.
Maximilian Kallister, Sprecher vom Bundesinnenministerium. Über die aktuelle Lage in Marokko spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Marrakesch, Dunja Sadaki. Was weiß man aktuell über die Opfer der Erdbeben?
Ja, ich komme gerade aus einem der Dörfer, circa 50 Kilometer von Marrakesch entfernt. Und da kamen Helfer und haben mir gesagt, es gibt erstmal eine große Warnung, die sie versuchen zu teilen mit möglichst vielen Menschen. Und zwar, dass viele versucht haben, offenbar in den vergangenen Stunden und gestern wieder zurückzugehen in ihre Häuser. Nicht unbedingt, um dort dann zu bleiben, sondern vielleicht einfach, um mal eine Decke zu holen, ein T-Shirt oder was auch immer. Und da sind tatsächlich Häuser eingestürzt und Menschen gestorben. Das fügt sich sozusagen zusätzlich zu den Erdbebentoten von Freitag auf Samstag noch hinzu. Und deswegen gibt es die Warnung der Rettungskräfte, dass man sich fernhalten soll von den Häusern, dass man sich fernhalten soll von Mauern, von allem, was einstürzen kann, weil eben die Gefahr von Einsturz noch nicht vorbei ist.
Wahrscheinlich auch wegen der Nachbeben, oder? Die kann es ja noch geben, beziehungsweise hat es gegeben.
Die hat es gegeben nach offiziellen Angaben. Ich bin ja jetzt hier seit mehreren Tagen in der Region. Wir waren in den Bergen in Marrakesch. Wir persönlich haben nichts gespürt, morgens nichts, abends nichts. Das kann natürlich woanders nochmal deutlich sich anders angefühlt haben. Aber natürlich ist einfach viel, Bauten sind kaputt gegangen. Also da sieht man Häuser, manche, und das ist das Gefährliche, sehen aus, als ob sie vielleicht noch intakt sind. Da sieht man vielleicht auch keinen großen Riss. Aber hier haben die Verantwortlichen gesagt, das ist super gefährlich. Es sind so viele Häuser einfach noch am Ende kollabiert, wenn Leute dachten, ach, es ist nicht so gefährlich. Also, dass tatsächlich die Gefahr teilweise einfach unterschätzt wurde. Und deswegen gibt es hier einfach nochmal diese Warnung.
Wenn man verschüttete bergen möchte, dann zählt natürlich jede Sekunde. Und trotzdem hat die marokkanische Regierung sich sehr viel Zeit gelassen, um die Hilfsangebote aus dem Ausland wirklich gründlich zu untersuchen. Wie begründet die Regierung das?
Ja, Rabat begründet es damit, dass man erstmal gründlich natürlich aussucht, dass man überlegt, wie das mit der Koordination am besten ist. Die Begründung ist, warum man nur 4 Länder ins Land gelassen hat, eben, dass sie gesagt haben, wir müssen gut koordinieren von Ort, denn zu viel Hilfe, zu viel unkoordinierte Hilfe, das könnte kontraproduktiv sein. Das war die Erklärung aus Rabat. Und wenn der Bedarf größer werde, wenn man das nochmal evaluiert, dann könnte es auch nochmal sein, dass man auf Hilfsangebote aus dem Ausland, wie zum Beispiel aus Deutschland, für dieses Angebot hat man sich bedankt, laut Auswärtigem Amt nochmal zurückkommt. Aber natürlich ist es, jede Stunde zählt. Heute kommen wir bald über die magische Grenze der 72 Stunden, wo es immer unwahrscheinlicher wird, dass Menschen noch lebend geborgen werden können.
Ja, die deutschen Organisationen, du hast es gerade schon gesagt, haben da ein Danke bekommen von Marokko aus, aber eben ein internationales Hilfeersuchen nicht erhalten. Deswegen ist das THW, das Technische Hilfswerk, eigentlich so auf Go. Ne? Die sitzen da und warten, dass sie irgendwie losstarten können. Warum fordert Marokko diese Hilfe nicht an? Das wäre ja quasi also da.
Man muss ja sagen, es ist nicht so, dass hier keine Hilfskräfte im Einsatz sind. Also überall sind Hilfskräfte. Ich sehe extrem viel Einsatzkräfte. Da reden wir nicht nur über medizinisches Personal, Ambulanzen, sondern eben um Räumungsdienste. Wir sind mit in die Berge gefahren und auf einmal war ein riesiger Fels einfach auf der Straße, größer als unser Auto. Das muss auch erstmal freigeschaufelt werden. Die Spanier sind im Land mit Suchhunden, die Lebende noch finden sollen. Mit denen habe ich auch gerade vor einer halben Stunde gesprochen, die leider gesagt haben, sie konnten heute, das waren 4 Spürhunde in dem Dorf, in dem wir waren, die haben leider keine Lebenden finden können. Das heißt, es ist viel Hilfe da, aber auch die spanischen Hilfskräfte haben mir heute gesagt, der Zugang zu bestimmten Dörfern ist einfach schwierig. Aber man muss sehen, hier in Marrakesch auch, wenn wir in die Luft gucken, morgens oder abends, wir sehen Rettungsflugzeuge. Also Marokko ist mit einem Großaufgebot auf den Straßen, in der Luft und im Einsatz in den Bergen vor allen Dingen.
Dann heißt das nochmal ganz kurz zum Schluss, politische Gründe hat das nicht.
Ich sehe keine politischen Gründe. Marokko ist extrem überrascht worden von diesem Erdbeben. Es sind hunderttausende Menschen betroffen, mehr als 2000 tot. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl noch steigen wird. Das heißt, jede helfende Hand ist willkommen. Die gibt es hier auch, vor allen Dingen auch von Privatpersonen, die enorm viel leisten, die einfach mit Privat-Pkw Brot, Wasser, was auch immer in die Gegenden bringen. Also politische Gründe, das hat keinen Sinn, dass das politische Gründe hat, denn hier wird einfach jede helfende Hand gebraucht, jede Stunde, jede Sekunde. Kunde, du hast es gesagt, zählt.
Das sagt unsere Korrespondentin in Marrakesch, Dunja Sadaki. Wir haben über die aktuelle Lage in Marokko gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und falls ihr am Wochenende irgendwie am See wart, es war vielleicht warm oder so, vielleicht habt ihr das ja hier nicht mitbekommen, aber...
Deutschland ist Weltmeister! Deutschland gewinnt das Finale!
Deutschland ist Weltmeister, genau. Zum allerersten Mal überhaupt hat die Nationalmannschaft das geschafft im Basketball. Und der Kapitän Dennis Schröder, der ist hellauf begeistert.
Das hier ist auf jeden Fall einer meiner besten Momente in meinem Leben. Das mit denen, meinen Teammates zu feiern, mit meinem Coach zu feiern, mit meiner Familie zu feiern. Wir haben Geschichte geschrieben.
Ja, ein historischer Erfolg war das gestern Nachmittag. Und wir haben uns gefragt, was bleibt denn jetzt eigentlich von diesem Basketball-Hype nach diesem WM-Titel? Habe ich drüber gesprochen vor der Sendung mit Matthias Friebe aus der Sportredaktion und ihn gefragt, es ist ja so, für die Weltmeister selber ist das jetzt ein Riesending, aber von denen spielen ja auch nur ein paar in der Liga, in der besten Liga der Welt, der NBA. Kriegen die anderen jetzt auch vielleicht irgendwie ein Angebot zu wechseln?
Kann natürlich gut sein. Also von den 12 sind 4 in der NBA. Die anderen 8 spielen aber alle bei europäischen Topclubs. Also ein paar in der Bundesliga, ein paar in Italien, Spanien, wo man so spielt, wenn man in Europa gut Basketball spielt. Das kann schon sein, dass da jetzt das ein oder andere Angebot kommt, muss aber auch nicht. Der Andreas Obst zum Beispiel vom FC Bayern, der im Halbfinale so toll gespielt hat, da hat sein Manager hier bei uns im Programm schon klargestellt, nee, ist nicht, der bleibt bei uns.
Den
und
behalten wir.
Brauchte gar nicht erst ankommen, hat gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Also ja, NBA ist natürlich immer der Traum für alle Spieler.
Absolut. Was heißt das denn generell für den deutschen Basketball, dieser Erfolg?
Ja, also größer kann man es, glaube ich, gar nicht hängen als diesen Weltmeistertitel. Das muss man sich vielleicht an einer Kleinigkeit, kann man sich das gut erklären. Es gibt so ein ganz kompliziertes System im deutschen Sport, das heißt POTAS, Potenzialanalysesystem, schön bürokratisch, wie sich das gehört für die Sportpolitik. Und die wird immer nach Olympischen Spielen erhoben seit einigen Jahren und danach wird berechnet, welche Sportart wie viel Geld an Fördermitteln bekommt. Mhm. Und da ist der Deutsche Basketballbund auf dem letzten Platz der Sommersportarten gelandet.
Oh no.
Und hat einen Weltmeistertitel gewonnen.
Oh no,
komisch irgendwie.
Das passt doch nicht.
Genau, also daran sieht man schon mal, die werden natürlich jetzt ganz gut steigen in dem Ranking auch. Das wird auch langfristig mehr Geld bedeuten. Natürlich die Aufmerksamkeit ist Wahnsinn jetzt für Basketball. Auf einmal wissen alle, wer Gordon Herbert ist. Den kannte vorher so gut wie keiner. Und das ZDF hat es live übertragen. Marktanteil 35% an dem Sonntagnachmittag. Ich glaube 4,6 Millionen oder so. Das ist natürlich die große Geschichte. Und jetzt kann man natürlich auch ganz anders begründen, wenn man sagt, so nächstes Jahr ist wieder Europameisterschaft. Und wir wollen bitte, dass das auch alles im Fernsehen gezeigt wird.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, das wird passieren. Es wird definitiv mehr Förderung geben. Hast du auch das Gefühl, das könnte jetzt auch so ein Hype werden, dass auch vielleicht Kinder sagen, ey, ich will auch Basketball spielen.
Das darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen, so ein Effekt. Also wenn dann so Spieler sind, an denen man sich irgendwie orientieren kann und identifizieren kann, so ein Dennis Schröder, der dann vorangeht als Kapitän, oder Daniel Theiss oder Franz Wagner, wie sie alle heißen, die sind natürlich gerade bei Kindern und Jugendlichen auch schnell in so einem Helden- und Kultmodus. Und das berichten viele Sportarten, dass man danach das dann schon merken kann, dass sich Kinder mehr anbieten. Und ich glaube, das ist jetzt die große Aufgabe für den Basketball, für die Vereine, da jetzt Angebote zu machen und das attraktiv zu halten. Und dann, das ist das Glück für Basketball, ist ja dann schon in 10 Monaten Olympia in Paris. Und da spielen sie jetzt wieder mit und das wird sicherlich gut übertragen. Und da kann man natürlich dann mit so einer olympischen Medaille das Ganze nochmal ein bisschen nachhaltig fördern.
Das heißt, es gibt dann hoffentlich auch mehr Sichtbarkeit, also heißt in der Glotze.
Also bei Olympia ist auf jeden Fall davon auszugehen. Und der Basketballsport hat sowieso schon ganz gute Wege gefunden, um sich im Netz immer wieder präsent zu machen, auch mit eigenen Formaten. Also die waren da kreativ, haben auch viel getan. Und jetzt ist sozusagen der Weltmeistertitel vielleicht die ganz große Welle, um da ein bisschen mitzuschwimmen.
Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion war das über den Hype um den Basketball nach dem WM-Sieg gestern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele Sachen sind ja wirklich teurer geworden im Zuge des Kriegs in der Ukraine. Die Inflation hat richtig reingekickt und Lebensmittel hat es vor allen Dingen betroffen. Frischkäse, Nutella, TK, Pizzen, Tiefkühlsachen irgendwie. Und allein da sind die Preise in diesem Jahr zum Vergleich 2021 um 30-50% gestiegen. Dazu kommt, die Hersteller und auch der Einzelhandel, die wollen natürlich die gestiegenen Kosten für irgendwelche Rohstoffe oder Lieferketten reduzieren. Und natürlich das Ganze weitergeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das am allerliebsten. Und das machen sie, indem sie zum Beispiel die Produktgröße oder die Menge einfach reduzieren. Das heißt, es sieht für uns erstmal so aus, als wäre da genauso viel drin wie vorher. Ist es aber gar nicht. Oder die Qualität der Produkte sinkt. Das Ganze nennt sich dann Skimpflation. Und laut Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben ist das ein Phänomen, was immer häufiger wird.
Ein gutes Beispiel ist eine Tafel Schokolade der Eigenmarke Moserrot von Aldi Nord. Sorte Edelmarzipan Vollmilch oder Edelmarzipan Zartbitter.
Da hat man wirklich den ganzen Köcher an Marketingmaßnahmen angewendet,
sagt Armin Vallée, der bei der Verbraucherzentrale Hamburg nach versteckten Preiserhöhungen fahndet.
Zum einen ist die Packung größer als vorher, obwohl die Füllmenge gesunken ist. Zum Weiteren ist der Anteil an Marzipan gesunken, also auch hier eine Skimpflation. Und dann hat man noch mit den Preisen hin und her jongliert, aber unterm Strich kriegt man eine schlechtere Qualität zu einem Preis, der 30% teurer ist. Das ist leider heutzutage gang und gäbe.
Die sogenannte Skimpflation hat sich in den vergangenen Monaten immer weiter in Supermärkten ausgebreitet.
Skimpflation ist ein englisches Wort, das bedeutet, Skimp bedeutet knausern, einsparen, und Flation ist die Abkürzung für Inflation. Also das heißt, dass Produkte sich nicht im Preis erhöhen, aber die Qualität sinkt, und ist es natürlich indirekt auch für die Verbraucher eine Verschlechterung und eine Preiserhöhung im indirekten Sinne.
Vallée und seine KollegInnen haben zuletzt vermehrt Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern zum Thema Skimpflation erhalten. Nicht nur mit Blick auf den geringen Anteil an Marzipan in Aldis Schokolade. Der gleichen Methode haben sich beispielsweise auch viele Tiefkühlpommeshersteller bedient. Weil nach Kriegsbeginn in der Ukraine Sonnenblumenöl schwer zu bekommen war, haben sie es durch Palmfett ersetzt. Und Palmfett ist günstiger im Einkauf, weshalb die meisten Hersteller einfach auch dabei geblieben sind, obwohl Sonnenblumenöl schon lange wieder verfügbar ist, hat die Verbraucherzentrale Hamburg im April herausgefunden.
Für die Verbraucher eher von Nachteil, weil die Fettzusammensetzung nicht so gut ist wie bei Sonnenblumenöl.
Denn Produkte mit Palmfett haben einen höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren, die weniger gesund sind. Dass die TK-Pommes mit Palm statt Sonnenblumenöl vorfrittiert wurden, war nur leider für VerbraucherInnen schwer zu erkennen. Weil nämlich auch Verpackungen knapp waren, durften einige Hersteller alte Beutel nutzen, mit dem falschen Hinweis auf Sonnenblumenöl. Nur ganz klein, neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum, gab es einen Hinweis auf die Alternative der Ölpalme. Skimpflation findet aber auch in Aufstrichen oder Pesto-Soßen statt. Da wurde einfach die Menge an Olivenöl mehr als halbiert. oder in Mayo, der Eigelbanteil?
Ja, wir erleben natürlich seit 2 Jahren durch den Ukraine-Krieg sehr stark steigende Rohstoffpreise.
Das ist Stefan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
Das wirkt sich natürlich auf die Zutaten, die die Hersteller bei Produkten verwenden, sehr stark aus. Und diese Preissteigerungen müssen sie an den Handel weitergeben, die dann wiederum beim Verbraucher landen.
Da aber die VerbraucherInnen sehr empfindlich auf Preissteigerungen reagieren, achtet der Handel sehr genau darauf, dass die nicht zu hoch ausfallen. Teilweise wurden zu stark verteuerte Produkte sogar ausgelistet, also aus dem Sortiment genommen.
Also muss der Hersteller jetzt irgendwie einen Weg finden, dass die Preissteigerungen beim Handel doch nicht so hoch sind. Und das kann er eben erreichen, indem er die Rohstoffqualitäten anpasst, sprich nach unten anpasst und damit dieses Produkt für ihn nicht so stark im Preis ansteigt, wie es tun würde, wenn er die Rohstoffe unverändert lassen würde.
Erreichen kann er das nicht nur mit Skimflation, sondern auch mit Shrinkflation, eine Verbindung des englischen Worts für Schrumpfen und Inflation. Die Methode hier, die Menge eines Produkts wird einfach reduziert, der Preis aber, der bleibt gleich oder steigt sogar. War zuletzt bei einer bekannten Margarine so. Aus 500 Gramm wurden kurzerhand 400 Gramm. Ähnlich vorgegangen ist gerade der Hersteller einer Mundspülung. Allein bis Mitte August wurde diese Methode laut Verbraucherzentrale Hamburg bei 75 verschiedenen Produkten angewandt. Das Kalkül ist ziemlich klar. Schrumpft die Packung, fällt es beim Einkaufen weniger auf, als wenn der Preis steigt. Ähnlich unauffällig also wie bei der Skimflation, der Qualitätsminderung, die wir nur feststellen können, wenn wir die Zutatenlisten genau vergleichen. Noch einmal Stefan Rüschen.
Aber es ist insofern natürlich eine Art der Täuschung, wenn es nicht explizit gesagt wird. Also es wird nicht gelogen, das nicht, aber es wird natürlich auch nicht transparent kommuniziert, dass jetzt eine solche Veränderung stattgefunden wird.
Die Verbraucherzentrale Hamburg fordert gesetzliche Veränderungen, damit Hersteller zu mehr Transparenz verpflichtet sind. Verbraucherschützer Armin Vallée hat aber wenig Hoffnung auf Besserung.
Sie müssen sich vorstellen, dass ich seit 17 Jahren dieses Thema begleite und wir haben da noch keine Verbesserung für die Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht, im Gegenteil.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Basketball so yeah, Fußball so geht so. Der DFB steckt fett in der Krise. Die Männernationalmannschaft hat sich gegen Japan völlig blamiert. 4:1. Ja, haben sie verloren, ne? Also, und danach wurde Hansi Flick als Bundestrainer entlassen. Rudi Völler hat vorerst das Ganze dann übernommen und jetzt wird alles gut, oder Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion?
Also seine erste Entscheidung, muss man schon sagen, die war schon unfassbar richtig. Er hat eine unglaublich gute Wahl getroffen. Eigentlich sollte nämlich der gesamte DFB-Tross von Wolfsburg, da haben sie gegen Japan gespielt, nach Dortmund mit dem ICE reisen. In Dortmund steht das nächste Spiel gegen Frankreich an. Aber dann kam der Geistesblitz wohl von Rudi Völler und die Nationalmannschaft ist, man mag es kaum glauben, mit dem Bus gereist.
Wow, mit dem Bus. Okay, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was daran ist diese unfassbar tolle Entscheidung gewesen?
Der ICE, der in Wolfsburg planmäßig hätte halten sollen und dann auch die Nationalmannschaft weiter mitzunehmen, dieser ICE ist völlig klischeehaft einfach nur durch Wolfsburg durchgerauscht.
Oh.
Bahnreisende kennen das durchaus, wenn man von Köln beispielsweise nach Berlin fährt. Es stehen schon Menschen an der Tür und es heißt, nächster Halt Wolfsburg und das Ding rollt einfach weiter.
Why?
Der Halt ist einfach ausgefallen. Das passiert halt wirklich immer wieder für die Passagiere eine ziemliche Tortur. Niemand kann ein- und aussteigen. Wer in der Bahn drin ist und beispielsweise von Köln kommt und nach Wolfsburg möchte, der muss dann in Spandau raus und in der Gegenrichtung ist dann in Hannover der nächste Halt. Weil Wolfsburg wird halt gerne mal vergessen.
Das ist ein bisschen Hickhack, wenn man da unterwegs ist. Rudi Völler hat also ein gutes Händchen bewiesen, hat einfach eine tolle Entscheidung getroffen, soll aber ja nur ein Spielbundestrainer sein. Wer macht das denn dann?
Also wer dann solch bahnbrechende Reiseentscheidungen treffen muss,
ja.
Da wird viel spekuliert. Die Sportschau, die hat mal so die Namen zusammengefasst, weil es kursieren einfach unfassbar viele Namen. Favorit soll Julian Nagelsmann sein. Aber auch Oliver Glasner wird gehandelt, Louis van Gaal, Matthias Sammer, Roger Schmidt, Stefan Kunz, natürlich Jürgen Klopp, Lothar Matthäus. Man mag es kaum glauben. Nein, lach nicht, hat schon
okay,
abgesagt.
Ach so.
Ohne allerdings zu sagen, ob er überhaupt gefragt wurde. Was lachst du denn da? Weißt, vielleicht saß der auch in dem ICE und wollte ja, in Wolfsburg mit dem behandeln und konnte nicht aus. Ich kann es nicht genau sagen.
Es ist schön, wenn man einfach sagt, also ich
mach's
nicht machen.
Machst du es?
Nee, ich mach's auch nicht.
Ich auch nicht.
Okay, gut.
Deutschlandfunk Nova.
Update.
Es ist der 11. September, das heißt eigentlich schon der 11. Tag, wo Meteorologen sagen Herbst. Aber wenn wir zurückgucken, wie sich das angefühlt hat, das war doch irgendwie eher Hochsommer, oder? Gerade auch am Wochenende, heute auch super, super heiß. Im Westen gab es heute auch nochmal amtliche Hitzewarnungen und in weiten Teilen Deutschlands Temperaturen um die 30 Grad. Morgen soll es dann tatsächlich etwas abkühlen. Können wir also jetzt den Sommer verabschieden und sagen, jetzt kommt der Herbst? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Björn Goldhausen, dem Meteorologen von Wetter Online. Und ich habe gemeint, der August war ja schon um circa 2 Grad zu warm. Jetzt Anfang September haben wir immer noch Temperaturen um die 30 Grad. Wie sieht das aus, der September in diesem Jahr im Vergleich zum Jahr davor?
Ja, es ist immer so ein bisschen unfair, wenn man sich, ja, keine Ahnung, so ein Monatsdrittel anschaut im Vergleich zu einem kompletten Monat aus dem Vorjahr. Wir haben jetzt den 11. September und wenn wir uns die Mitteltemperatur des Septembers 2023 angucken, dann ist es irgendwie so ein verirrter Sommermonat. Der September ist bis jetzt wärmer als der Juli und wärmer als der August im Deutschlandschnitt. Nur der Juni liegt noch einen Ticken über dem September. Aktuell die Mitteltemperatur weit jenseits der 18 Grad. Also das ist wie gesagt ein super Sommermonat. Und wenn wir uns da zum Vergleich mal den September im vergangenen Jahr angucken, der war am Ende bei 13, irgendwas Grad. Das ist schon ein ganz schön enormer Unterschied. Noch spannender wird es, wenn wir uns angucken, wie warm denn am Ende die wirklich absoluten Rekord-September-Monate waren. Und da liegen wir ungefähr bei 16,8 Grad, was der September-Rekord ist. Wie gesagt, für den Hinterkopf, wir liegen jetzt deutlich über der 18-Grad-Marke. Heißt, am Ende des Tages, wenn es jetzt noch ein bisschen warm und sonnig bleiben würde, dann könnte der Monat am Ende des Tages wirklich ein Rekordmonat werden. Aber wie gesagt, wir haben erst den 11. September und da kommt noch ganz schön viel Monat bis zur Statistik am Ende.
Ich hatte auf dem Handy ganz häufig jetzt die Warnung von sehr hohen Ozonwerten. Zum Beispiel war da auch die Rede von schlechter Luftqualität. Ich wohne jetzt mitten in der Stadt. Ist es generell ein Problem bei hohen Temperaturen?
Es hängt nicht mal zwangsläufig mit den Temperaturen zusammen, es hängt eher mit der Wetterlage zusammen. Und in den letzten Tagen, da hatten wir es eigentlich mit einem dicken, fetten Hoch zu tun, was genau über unseren Köpfen lag. Und so ein Hoch hat dann meistens die Angewohnheit, dass es unten drunter ziemlich wenig Wind gibt. Und der Wind ist eben dafür wichtig, dass die Luftmassen ausgetauscht werden. Und so kann sich unter so einem Hoch dann wirklich, ja, die in Anführungszeichen dreckige Luft in Form von Ozon und Feinstaub ansammeln. Jetzt im Spätsommer sehen wir das Ganze noch nicht so sehr, aber im Winter zum Beispiel, wenn wir dann diese klassischen Inversionswetterlagen haben und ja, wochenlang Dauergrau und Nebel, dann kann man das sogar richtig sehen einfach aufgrund dieser ganzen Nebeldecke. Wir sehen es jetzt aktuell noch nicht, aber unter so einem Hoch im Spätsommer, Herbst ist es nicht ganz so schön mit guter Luft.
Morgen soll es ja dann erstmal abkühlen. Wie sieht's aus? War es das dann für diesen Monat, dieses Jahr mit den sommerlichen Temperaturen?
Ich will es mal ganz optimistisch ausdrücken. Also derzeit deutet ganz, ganz viel darauf hin, dass wir vom warmen bis heißen Spätsommerwetter in das angenehm warme Altweibersommerwetter übergehen mit einem kleinen Dämpfer am Mittwoch, Donnerstag. Schon am Dienstag ziehen Schauer und Gewitter auf und die Temperaturen sinken dann langsam ab. Ja, und richtig kühl wird es dann am Mittwoch. Spannend vor allen Dingen wird die Nacht zum Donnerstag. Dann reißt der Himmel nämlich in weiten Landesteilen schon wieder auf. Und besonders im Norden und Osten, wenn man am Donnerstagmorgen da vor die Tür geht, ist dringend zu empfehlen, jetzt schon mal im Schrank zu gucken, wo das gemeine Übergangsjäckchen ist. Das könnte man nämlich wirklich gebrauchen, denn die Tiefstemperaturen, die liegen da am Donnerstagmorgen ja im deutlichen einstelligen Bereich. Irgendwo zwischen 6 und 9 Grad wird das Thermometer anzeigen. Und das ist eben schon eine ganz andere Nummer wie zuletzt, aber das deutet eben auch darauf hin, dass sich das nächste Hoch schon wieder reinschiebt und Richtung Wochenende wird es tagsüber dann schon wieder deutlich angenehmer und deutlich wärmer, Temperaturen dann fast überall 20 bis 25 Grad und nachts so um die 10 Grad, also perfektes Wetter zum Durchlüften.
Was wäre denn normales Wetter für September?
Na, das kann man gar nicht so genau sagen, was normal für September ist. Der September ist ein Übergangsmonat und kann sich von ganz unterschiedlichen Seiten zeigen. Besonders in der ersten Monatshälfte haben wir es wirklich häufig eigentlich sogar mit Hitze zu tun. Das heißt, häufig Tage noch mit Temperaturen von 30 oder vielleicht sogar 35 Grad, also mehr als wir zuletzt hatten. Und in der zweiten Monatshälfte, da erwachen nicht selten dann die atlantischen Tiefs schon so richtig. Und wenn es dann mal dumm läuft und so ein Tief bis zu uns nach Mitteleuropa durchkommt, dann kann es durchaus schon ja, regnerisch, stürmisch und auch von den Temperaturen ziemlich herbstlich werden. Auch wenn man das jetzt im Moment noch nicht absehen kann, aber im September ist ziemlich, ziemlich viel möglich.
Das Wetter im September. Es ist ziemlich viel möglich, habt ihr gehört. Das hat der Meteorologe Björn Goldhausen von Wetter Online gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.